Liebe Gemeinde, Richard Wurmbrand war lutherischer Pfarrer in Rumänien, ist 2001 gestorben. Er war Gründer einer Missionsgesellschaft und setzte sich auch besonders für verfolgte Christen ein. Einmal war er zu einem großen Treffen in Amerika, haben sich viele Christen getroffen und da hat er sie mal gefragt, hättet ihr eigentlich ein Problem damit, auf eure Zeitschriften ein Bild von Maria draufzudrucken vorne? Und würdet ihr eigentlich Bilder von Maria an die Wand hängen? Die amerikanischen Christen sind erschrocken und denken, was bildest du dir ein? Das wäre Götzendienst, das geht gar nicht, auf keinen Fall. Da antwortet Richard Wurmbrand, das ist ein bisschen seltsam. Die Leiter eurer Organisation sind fast auf jedem zweiten Buch drauf und auf euren Zeitschriften. Von euren Leitern hängen überall Bilder hier an den Wänden. Aber mit der Mutter Jesu, mit dieser demütigen Magd, hättet ihr Probleme? Liebe Gemeinde, jeder Mensch, auch du und ich, hat einen Platz in Gottes Geschichte. Jeder Mensch hat seinen Platz in Gottes Heilsgeschichte. Maria hat besonders einen Platz. Sie ist erwählt und berufen zur irdischen Mutter Jesu, eine Gottesgebärerin, eine besondere Würde. Wir haben es eben im Glaubensbekenntnis bekannt, geboren von der Jungfrau Maria. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Diese Frau hat 30 Jahre mit Jesus unter einem Dach gelebt. Kein Mensch war ihm so verbunden wie sie. Niemand hat ihn so erlebt wie sie. Doch wenn Jesus sich manchmal kritisch gegenüber seiner Familie äußerte, weil sie ihn festhalten wollten in seinem irdischen, menschlichen und ihn zunächst auch nicht als Gottes Sohn erkannt haben, Maria hielt treu zu ihm bis unter das Kreuz. Und nicht nur das. Wir lesen ausdrücklich in der Apostelgeschichte, dass Maria in der Urgemeinde aktiv war, dass sie sich mit versammelt hat, nach Pfingsten mit den ersten Christen. Und ich stelle mir das so wunderbar vor, wie so die Jünger und die ersten Christen zusammensitzen und Maria dabei. Naja, und die Maria, die kann doch einiges erzählen zu dem Herrn Jesus. Die weiß doch dann auch einiges beizutragen, wenn es darum geht, na, was hat denn Jesus alles so erzählt und wie war er denn? Da könnte seine Mutter doch einiges beitragen. Das stelle ich mir wunderbar vor. Zu Jesus gehört seine Mutter einfach dazu. Und ich frage mich manchmal, wie möchte denn Jesus, dass wir über seine Mutter denken? Wie möchte denn Jesus eigentlich, wie wir über seine Mutter denken? Ich glaube, die beiden haben miteinander keine Probleme, keine Konkurrenz. Sie ist die Mutter von Jesus. Das ist der Hauptgrund der Marienverehrung in vielen Kirchen. In der gesamten Kirche war es 1500 Jahre üblich, völlig normal. Seit dem 1. Jahrhundert in allen Kirchen und Traditionen, griechisch-orthodox und syrisch und katholisch, bei den ganzen alten Kirchen alle praktizierten Marienverehrung. Und wir müssen uns festhalten, Marienverehrung ist sogar biblisch. Wir haben es gerade gehört. Elisabeth sagt, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und Maria selber sagt dann im Lobpreisgebet, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Alle Geschlechter werden Maria preisen. Dürfen wir uns davon ausschließen? Der Mächtige hat Großes an ihr getan. Das ist der einzige Grund. Martin Luther hat Maria auch als Gottesmutter bezeichnet, hat viel über sie gepredigt, hat sie als Vorbild des Glaubens hingestellt, als Vorbild der Hingabe. Aber er hat auch gesagt, vorsichtig, nicht Maria anbeten. Maria ist nicht das Wichtigste, sondern Gott, Gottes Sohn. Er hat gesagt, Maria ist das Urbild eines Christen, die neue Eva. Zum Beispiel schreibt er in seiner Auslegung des Magnifikat, die großen Dinge sind nichts anderes, als dass sie Gottesmutter geworden ist. In diesem Werk sind ihr viele und große Güter gegeben, dass sie niemand begreifen kann. Denn da folgt alle Ehre, alle Seligkeit und dass sie im ganzen menschlichen Geschlecht eine einzigartige Person ist, über allen, der niemand gleich ist, dass sie mit dem himmlischen Vater ein Kind, ein solches Kind hat. Und sie selbst kann ihm keinen Namen geben vor überschwänglicher Größe und muss es dabei bleiben lassen, dass sie heraussiedet und schäumt, es seien große Dinge, die nicht auszureden sind oder zu ermessen. Darum hat man in einem Wort all ihre Ehre begriffen, wenn man sie Gottesmutter nennt. Niemand kann Größeres von ihr noch zu ihr sagen. Aber sie ist nur die Werkstatt, darinnen er, Gott, wirkt. Sie selbst hat nichts zum Werk getan, darum soll sie auch niemand loben oder ihr die Ehre geben, dass sie Gottes Mutter geworden ist, sondern Gott und sein Werk soll man in ihr ehren und loben. Maria ist die Mutter Jesu, allein das verdient Wertschätzung. Und sie ist uns ein Vorbild im Glauben. Wir möchten Maria immer wieder aus der katholischen Ecke rausholen. Ich glaube, wir können einiges von ihr lernen, Gott zu vertrauen und mit Gott zu leben. Wir haben ein langes Evangelium heute gehört. Ein wunderbares Evangelium. Das ist ein ganz schön langer Abschnitt. Ich möchte das nicht nochmal alles wiederholen, aber uns nochmal ein bisschen hervorholen. Der Engel Gabriel kommt zu ihr und überrascht sie. Ja, sie war ein junges Mädchen, eine Konfirmandin wahrscheinlich so ungefähr. Und sie wird begrüßt und als erstes sie aber erschrak über die Rede und dachte so bei sich, was ist denn das für ein Gruß? Und dann hat der Engel zu ihr gesprochen, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, der wird groß sein und so weiter. Und da sprach Maria zum Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und siehe, Elisabeth ist auch schwanger. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sprach Maria, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann macht sich Maria auf, sie geht übers Gebirge, eilends. Und es ist keine lustige Gebirgsfahrt, sondern es ist ein harter Fußmarsch. Sie kommt in das Haus von Zacharias und hat eine Gemeinschaft, einen Geburtsvorbereitungskurs mit Elisabeth. Und Elisabeth wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und spricht eben dieses Wort, gepriesen bist du unter den Frauen, gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Als ich die Stimme hörte, da hüpfte das Kind vor Freude in mir. Selig bist du, die du geglaubt hast, es wird vollendet werden, was dir gesagt ist vom Herrn. Und dann kommt dieses wunderbare Loblied Marias, das Magnificat. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn der Herr hat große Dinge an mir getan. Es ist gut, das mal im ganzen Zusammenhang zu lesen, hier in Lukas 1, und ich ermutige, das zu Hause nochmal genau zu studieren. Lukas 1, da wissen wir und hören wir am meisten aus der Bibel über Maria. Dann die nächsten Kapitel hören wir immer wieder und sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Sie behielt sie in ihrem Herzen. Und ich wünsche uns, dass wir auch diese Worte bewegen und an uns ranlassen und öffnen, weil ich glaube und davon überzeugt bin, dass Gott auch zu uns damit etwas verdeutlichen möchte. Ein Pfarrer Glaser hat mal dazu gesagt, Maria ist beispielhaft, weil sie mit dem Wort Gottes lebt. Sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die großen Maler haben Maria dargestellt, vor der aufgeschlagenen Bibel sitzend, obwohl sie sicher alle Hände voll zu tun hatte mit ihrem Kind und ihrem Mann, obwohl sie als Frau und Mutter sicher ausgelastet war, hat sie sich immer einen Freiraum geschaffen, in dem sie vor Gott zu sich selbst kommen konnte, wenn sie, wie wir alle auch, immer wieder außer sich war, hat sich Zeit genommen zum Nachdenken, zum Umgang mit der Bibel. Sicher hat sie ihrem Jesuskind auch biblische Geschichten des Alten Testaments erzählt. Wer sich Zeit nimmt, sich in Gottes Wort hineinzuhören, und wer die Bibel als ein Lebensbuch nimmt, das nie auszulesen ist, der gewinnt ein reiches Innenleben und große Ruhe und Gelassenheit. So fragt uns Maria, leben wir mit der Bibel? Machen wir unseren Kindern die Freude, ihnen biblische Geschichten zu erzählen? So wird Maria auch zum Urbild der Meditation, der stillen Zeit. Alles, was uns bewegt und an uns heranbrandet, will im Herzen zusammengedacht und bewegt werden mit Gott und dem Kind in der Krippe. Finde ich wunderbar. Und wir haben diese Worte bewegt. Im Bibelkreis ging es um Maria. Und da ist uns aufgefallen, da ist mir aufgefallen in diesem ganzen Ablauf, wie sehr Maria sich verändert. Wie Maria hier reagiert und wie sie mit der Situation umzugehen lernt. Wie sie geprägt wird, Stück für Stück immer mehr. Ich nenne das mal das Maria-Prinzip. Das Maria-Prinzip in vier Phasen. Und es soll uns Vorbild sein. Als erstes kommt das Erschrecken. Sie erschrak über die Rede und dachte bei sich, welch ein Gruß ist das? Das ist das Erste, das Erschrecken. Das Zweite ist das Nachfragen. Wie soll das zugehen, fragt sie den Engel. Ich weiß doch von keinem Manne. Das Dritte ist das Annehmen. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das Vierte ist der Lobpreis. Meine Seele erhebt den Herrn. Es sind vier Phasen. Erschrecken, Nachfragen, Annehmen, Lobpreis. Ich meine, dass es hier ein geistliches Prinzip ist, das Maria uns vorlebt, was sie hier durchlebt, das auch für uns praktikabel sein kann im Alltag. Schritt für Schritt mit Situationen umzugehen lernen, ein Prozess, so wie Bonhoeffer schreibt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Also ein Prozess, ein Weg, den Gott mit Maria hier geht und der sich Stück für Stück prägt und verändert, vom Erschrecken bis zum Lobpreis. Wir wollen mal die einzelnen Phasen ein bisschen durchgehen. Erschrecken, Nachfragen, Annehmen, Lobpreis. Jetzt kurz vor Weihnachten. Welche Dinge bewegen dich eigentlich? Wo stehst du? Welche Dinge treiben dich um? Vielleicht die gesellschaftliche Lage, vielleicht die Situation unserer Landeskirche oder unserer Kirchgemeinde, der Strukturen, vielleicht die Situation auf Arbeit oder in der Schule, mit Kollegen oder Nachbarn, das Miteinander mit Freunden oder in der eigenen Familie, mit dem Partner, in der Ehe, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Großeltern. Vielleicht eigene Dinge ganz persönlich, Schicksalsschläge oder Erfahrungen, vielleicht Dinge, die anstehen im neuen Jahr, die unklar sind, die neu sind. Wo stehst du? Welche Dinge bewegen dich? Wie kannst du das Maria-Prinzip für dich anwenden? Das Erste ist immer wieder das Erschrecken. Immer wieder passiert es, dass wir bei einer Nachricht, bei einem Anruf, einem Bild oder einem Satz erschrecken. Bei Maria ist es sogar eine Botschaft von Gott, wo sie erschreckt. Wenn Gott wirklich zu uns redet, dann erschrecken wir manchmal darüber, weil es viel gewaltiger ist, als wir uns menschlich vorstellen können. Und Maria sagt gar nichts. Sie denkt nur bei sich, was soll das? Erschrecken, das ist das Normale in unserer Welt. Das ist das Normale bei Maria und auch bei uns, wie wir mit Dingen am Anfang erstmal umgehen, wenn sie auf uns einstürmen. Das ist normal. Und die Frage ist, bleibt es dabei? Ist das Prinzip mit der ersten Phase schon vorbei oder geht es weiter? Und wie geht es weiter? Der Engel spricht zu dir, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Dann wird Maria mit Namen angesprochen, Maria. Und wir dürfen uns angesprochen wissen mit deinem eigenen Namen. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Du bist geliebt. Und dann erläutert der Engel näher, was so der Plan ist. Und Maria hört, sie empfängt, sie ist still. Und so kommt Maria zur zweiten Phase. Sie kommt weg vom Erschrecken. Sie kommt weg von der Sprachlosigkeit. Sie öffnet ihren Mund, kommt ins Gespräch mit Gott und fragt, wie soll das gehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das klingt an sich erstmal gut, aber wie? Grundsätzlich ist Maria hier offen. Aber sie ist noch ein bisschen skeptisch, etwas sachlich. Aber sie ist mit Gott im Gespräch, ehrlich. Fragt sie, was ist los? Zweite Phase, nachfragen. Wenn eine Situation auf mich einprasselt und ich erschrecke und weiß nicht, was los ist, dann ist es gut, erstmal zu hören, Gott, was ist denn los? Und nachzufragen, Gott, was soll das sein? Ich verstehe es noch nicht, ich kann noch nicht das wirklich annehmen, aber was denkst du darüber? Das ist die zweite Phase des Prinzips, nachzuhaken, im Gespräch mit Gott zu sein. Aber es ist nicht das Ende. Gott spricht weiter. Wenn ich einmal etwas von Gott gehört habe, darf ich nicht denken, okay, jetzt habe ich alles verstanden, was Gott mir sagen will. Gott spricht weiter. Und das ist wichtig. Was passiert, dass Maria nicht bei der zweiten Phase beim Nachfragen stehen bleibt, sondern dass sie weiterkommt? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann noch ganz wichtig, Maria bekommt die Zusage von Gemeinschaft. Maria wird weitergeleitet. Ihr wird der weitere Weg gewiesen. Elisabeth ist auch schwanger. Tu dich mit ihr zusammen. Geh den Weg nicht alleine. Diese Zusage, diese Verheißung, die noch nicht erfüllt ist, die führt Maria aber bis zur nächsten Etappe. Und dieses beides zusammen, die Zusage des Heiligen Geistes, ich muss das alles nicht aus meiner eigenen Kraft machen oder aus meinem eigenen Verstand. Gottes Geist ist bei mir seine Kraft. Und zweitens, ich bin nicht allein, ich habe Gemeinschaft. Auch das ist ganz entscheidend. Die beiden Dinge zusammen bringen Maria zur dritten Etappe, und zwar zum Annehmen. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mit der Kraft des Geistes und mit der Kraft der Gemeinschaft kann ich das annehmen, was du mir zutraust, Gott, was Neues auf mich einprasselt, was ich so sehe, was mich erschrocken hat, was ich nicht verstanden habe, aber mit der Zusage des Heiligen Geistes und der Zusage der Gemeinschaft, dann nehme ich das an. Ich vertraue. Das ist schon mal ganz viel. Und das ist großartig, wer das sagen kann und wer das erleben darf. Aber auch das ist noch nicht der Schluss. Man muss immer aufpassen, die Phasen nicht abzukürzen oder wegzulassen und zu sagen, jetzt war es das. Bevor sie zum Lobpreis kommt, zur Erfüllung, muss sie noch einen Weg gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie geht einen Weg zu Elisabeth. Und das ist nicht nur, ich klingel mal beim Nachbarn oder fahr mal fix mit dem Auto rüber. Wir wissen nicht, wie lange sie unterwegs war, aber allein wenn es in der Bibel schon heißt, durchs Gebirge, dann ist es eine Gefahr, eine Anstrengung, mühsam. Vom Vertrauen zum Lobpreis zu kommen, ist anstrengend und ist eine Arbeit und ist ein Weg, der gegangen werden muss. Das muss umgesetzt und gelebt werden, das Vertrauen. Es ist leicht zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich vertraue dir. Das fällt uns leicht über die Lippen. Aber dass unser Leben damit ausgefüllt ist und dass es konkret wird, das ist ein Weg. Und der muss gegangen werden, auch manchmal und immer wieder durchs Gebirge. Und sie geht zu Elisabeth. Und das Schöne ist, wir sind nicht allein, wir haben Geschwister, Christen an unserer Seite, die uns ermutigen, die uns stärken, wenn uns Dinge erschrecken, wenn Dinge auf uns einpassen, die wir nicht verstehen. Elisabeth sagt, es wird vollendet werden, was sie gesagt ist. Sie wird bestärkt. Das Wort des anderen ist stärker als mein eigenes. Darum ist es immer wieder gut, nicht nur selber für sich zu glauben, nicht nur selber für sich zu beten oder die Bibel zu lesen. Darum ist Glaube keine Privatsache, was jeder so für sich heimlich macht. Wir brauchen einander, wir brauchen die Stärkung, die Ermutigung. Der Christus im Bruder, sagt Bonhoeffer, ist stärker als in mir. Ich suche das, ich brauche das. Und ich bekomme das zugesagt und geschenkt. Aber ich muss auch hingehen. Ich kann nicht warten, bis alle zu mir kommen und sagen, ich wollte dich mal besuchen. Ich gehe hin, ich besuche. Und dann, aber auch erst dann nach den ganzen Wegen, nach den ganzen Etappen, dann antwortet sie, Maria, dann ist sie vorbereitet für die Geburt. Dann hat sie volles Vertrauen und komplette Hingabe. Meine Seele erhebt den Herrn. Ganze Hingabe, ganzer Lobpreis, Magnifikat, Gott ist groß in meinem Leben. Das erkennt sie nach dem Erschrecken, nach dem Nachfragen, nach dem Annehmen, nach dem Vertrauen, nach dem Weg. Das ist, so wie ich finde, das Maria-Prinzip in vier Phasen. Am vierten Advent an jeden die Frage, wo bist du? Das kann ich jetzt nicht genau ausführen, weil das für jeden ein bisschen anders aussieht. Wie kannst du das in dein Leben übertragen? Welche Situation ist es bei dir? Wo ist Maria dir Vorbild? Lass uns eine Zeit der Stille haben, wo wir das bedenken. Jesus Christus, wir danken dir für deine Mutter, für Maria, die uns im Glauben Vorbild ist und im Vertrauen und im Umgang mit Situationen, die auf uns einprasseln. Ich bitte dich für einen jeden von uns, hilf uns, diesen Weg so zu gehen wie Maria, nach dem Erschrecken nicht starr zu bleiben, sondern auf dich zu hören und zu empfangen, was du zu sagen hast, im Gespräch mit dir zu bleiben, nachzufragen. Deine Kraft und deinen Geist zu empfangen, dass wir dir vertrauen können. Hilf uns, die Gemeinschaft mit anderen zu suchen und hinzugehen durchs Gebirge, dass wir zur ganzen Hingabe und zum Lobpreis kommen, Herr. Ich bitte dich, führe du einen jeden von uns diesen Weg wie Maria. Zeige uns, was es für unser eigenes Leben bedeuten kann. Denn dir allein sei Lob und Ehre. Hab Dank dafür, dass du unsere Kraft bist und unser Weg. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all eure Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.